Sind wir schon mitten in der Party oder geht's erst los?
Wir sind mittendrin, die Party läuft.
Okay.
Zumindest haben wir lustige Partyhütchen auf.
Wir sind die ersten Partygäste, die sind immer besonders beliebt.
Oh ja.
Nüchtern.
So eine halbe Stunde früher da. Und
Alkohol gibt's hier nicht.
Wer hat das gesagt? Wir wissen nicht, was in Urs Becher da drin ist.
Ja, genau. Das ist nämlich gar kein Elektrolytgetränk.
Zum Thema Alkohol fällt mir in der Geschichte von Rannersfeld eigentlich auch tatsächlich kaum was ein, muss man ganz klar sagen.
Mir schon.
Tatsächlich? Ja, du musstest einen ausprobiert mal machen.
Ich habe im Dienst der Wissenschaft gesoffen, so.
Ja.
Also im Dienste des Hefts.
Ja.
Stimmt.
Jetzt will ich meine Highlights gar nicht vorwegnehmen.
Aber das stimmt, ja.
Mhm.
Du hast für unsere Kolumne ausprobiert, dich mit Rotwein hier vorne im Empfang besoffen.
Es war Rosé.
Rosé, ja.
Niemand wollte mitmachen, ich war sehr enttäuscht, aber ich glaube, alle haben sich sehr über mich amüsiert. Ela, wäre ich zu diesem Zeitpunkt schon hier angestellt gewesen, ich hätte mitgemacht. Das ist ein sehr tröstlicher Gedanke.
Und dann bist du losgelaufen, gewankt und ich weiß gar nicht, wie endete es?
Es endete mit der Rückkehr zur Redaktion, erfolgreich tatsächlich, aber das ist auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ja der Kollege Stefan Siegel dabei war. Ich hatte ja darauf bestanden, dass jemand mitkommt und das war auch eine gute Idee, weil ich noch weiß, dass ich dann an der großen Straße irgendwie die kluge Idee hatte, nee, Gehweg, hier ist so viel, da sind so viele Baumwurzeln, ich will auf der Straße laufen. Da kamen natürlich Busse und alles entgegen und das war gar keine gute Idee, aber das merkt man ja nicht so, wenn man getrunken hat.
Die Hemmschwelle war herabgesetzt.
Absolut, ganz abgesehen vom Physiologischen, dass es sich einfach angefühlt hat, als hätte ich schon irgendwie 20 Kilometer hinter mir, aber es waren halt erst 200 Meter. Ja, und auch so danach stand ich hier unter der Dusche und bin ständig irgendwie an die Fliesen geschlagen und so, war da nicht so koordiniert vielleicht. Ja, also alles in allem wirklich nicht empfehlenswert.
Das war ja auch das Resümee dann.
Absolut.
Das Fazit, was du gezogen
aber
hast.
Aber lustig ist die Geschichte schon. Ich habe die Bilder irgendwann zufällig auf dem Server gefunden, weil ich war ja nicht live dabei. Aber irgendwann bin ich mal über diese Bilder gestolpert, wo du mit deinem Gläschen da am Empfang im Sessel hingst. Und da fragte ich mich, was war da eigentlich los?
Jetzt kennst du die Geschichte.
Nicht. Ja, so ist das. Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, wer hier eigentlich ist, was wir vorhaben. Doch, es geht um Highlights aus unseren Runner's World-Karrieren. Aber eigentlich feiern wir Geburtstag, denn der Podcast hat Geburtstag.
Juhu.
Das ist die 150. Folge. Yippie!
Juhu!
Martin wollte unbedingt singen.
Ja, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Okay, das reicht dann.
Happy birthday, lieber Podcast. Zum Geburtstag viel Glück uns.
Entzückend.
Ich finde es gut, darf ich das kurz noch anfügen, dass Ela gestartet hat mit einem ihrer Runner's World Highlights, weil Ela ist diejenige, die diesen Podcast initiiert hat einst. Ich kann mich daran erinnern, wie du zu mir kamst und sagtest, ich möchte Podcast machen.
Mhm.
Ich dachte, was ist Podcast? Ja, ganz so war es nicht, aber fast, was ist eigentlich Podcast? Aber leg mal los und dann hast du losgelegt und hast dieses wunderschöne Format geschaffen. Also,
ganz verkehrt war es nicht, sonst säßen wir jetzt nicht hier.
Ja,
bei
genau.
Der 150.
Also eigentlich müssen wir auch ein bisschen
Ela
jetzt feiern.
Klasse, Ela.
Deswegen hat Ela auch als Einzige das Privileg, kein Hütchen aufzuhaben.
Ach so, ich habe wohl ein Hütchen auf.
Ah, da hinten.
Oh nein, es ist verrutscht. Es hängt hinter dem Kopfhörer. Ja, das ist alles eine logistische.
So, jetzt habe ich dir das ganze Intro kaputt gemacht.
Entschuldigung.
Nein, das ist doch auch ein bisschen unser Konzept, das unterhaltsame Chaos. Ich hatte ja so auch ein bisschen was vorbereitet. Ein kleines Podcast-Quiz.
Oh Gott. Ich dachte, wir dürften Schwanks jetzt aus.
Ja, das dürft ihr auch.
Aus
Schwanks und Schwanken.
Aus 30 Jahren Runner's World erzählen. Ich wollte damit starten, euch beide, bei Urs kenne ich's Alter und seine Anwesenheit, aber ja, ich presche jetzt einfach vor, jetzt guck doch nicht so böse.
Ela wurde hiermit die Podcast-Moderation.
Warte, nein.
Ich gucke entsetzt.
Ela ist entsetzt. Ich wollte euch ganz ungeniert nach eurem Alter einfach mal fragen.
Ich bin 26 Jahre alt.
26.
Muss tatsächlich auch schon ab und zu darüber nachdenken. Und hätte jetzt fast 27 gesagt.
Da geht's 26. Schon los. Ela?
Ja, ich muss noch ein bisschen häufiger darüber nachdenken wahrscheinlich. Ich bin schon 32.
32, so. Als wir mit Hannas World gestartet haben, war Ela also 2 Jahre alt und Hanna noch nicht mal in der Planung. Das will ich nur mal vorweg schicken. Und jetzt, liebe Ela, darfst du dann...
Aber Martin, es geht doch um den Runner's World Podcast.
Es geht um den Podcast.
Ich dachte, um die Geschichte. Und wann haben wir mit dem angefangen? 2018 war das. Ich muss jetzt mal gucken, ob das nicht eine meiner Fragen gewesen wäre.
Danke.
Aber nein, keine Frage. Ich habe andere Fragen. Lasst uns doch eine kurze Runde Quiz spielen. Ja. Haltet ihr das durch? Und dann dürft ihr auch sofort erzählen aus 30 Jahren Runner's World.
Schreien wir die Lösung, wenn wir sie wissen, ins Mikro, so ja. Schnell wir können?
Also, ich schlage den Modus vor. Ich stelle eine Frage. Wer die Antwort sofort weiß, muss sofort hier schreien oder ich oder sich erkennt, bemerkbar machen. Martin, du weißt die Lösung?
Nein.
Die Frage war
haben
noch gar
wir
nicht
überhaupt
da.
Gesagt, wer hier in der Runde sitzt?
Ich glaube, wir haben es nicht explizit gesagt, aber es ist jetzt vielleicht auch klar geworden.
Aber haben wir schon Urs erwähnt?
Ja, haben wir auch schon.
Du hast doch eben gesagt, dass du weißt, wie alt Urs ist, der hier
stimmt.
Sitzt. Hast du es etwa schon wieder vergessen?
Ja. Warte mal, ich rück meinen Rollator zurecht.
Aber Martin, du hast gar keinen Rollator.
Ach so, stimmt. Entschuldigung. So, ein Quiz.
Schaffen wir es noch bis zum Anfang des Quizzes?
Ein Quiz. Juhu.
Es sind 7 Fragen.
Quietsch.
Ich hoffe, wir schaffen die alle. Also, ach so, und wenn niemand aufzeigt, dann hätte ich 3 Lösungsmöglichkeiten.
Oh ja.
Oh ja.
Sehr gut. Also, welche ist die erfolgreichste Folge unseres Podcasts?
Boah, irgendwas zum Thema Training. Oder Schuhe.
Training oder der Faszien-Podcast?
Wie werde ich schneller wie finde ich den richtigen Laufschuh?
Ja, das ist jetzt keine eindeutige Antwort.
Dann wie finde ich den richtigen Laufschuh?
Wie werde ich schneller?
Das ist gar keine Folge, Martin.
Haben wir nicht gemacht.
Ja,
dann bitte auf die To-Do-Liste.
Haben wir gemacht, heißt nur ein bisschen anders. Also, die 3 Antwortmöglichkeiten jetzt sind Antwort A, Folge 57, wie werde ich schneller? Antwort B, Folge 108, so geht Abnehmen mit Laufen und zwar richtig. Oder Antwort C, Folge 95, Marathonvorbereitung.
Ich würde sagen A.
Ich würde auch Antwort 1 sagen.
A, 1.
Ich sage die Marathonvorbereitung.
Das ist richtig. Hanna Lindemann kriegt den ersten Punkt.
Kann doch nicht sein.
Ich habe mich jetzt gerade wieder daran erinnert, dass das schon mal Thema war. Wir haben da nämlich in der Konfi mal drüber gesprochen. Und ich hätte mich jetzt ohne die Antwortmöglichkeiten nicht mehr daran erinnern können, aber jetzt, wo Ela es vorgelesen hat.
Du wusstest es einfach. Sehr gut, Hanna.
Das ist ja interessant. Ich wusste auch nicht mehr, dass wir da in der Konfi mal drüber gesprochen haben. Doch. Okay, Hanna kriegt den ersten Punkt. Aber es ist tatsächlich so.
Was kann man eigentlich gewinnen?
Das verrate ich später.
An dieser Stelle mal fragen.
Aha, es gibt sogar einen Gewinn.
Natürlich.
Das ist die Schlimmstes.
Bitte.
Wenn ich das Lametta hier so sehe und die Silberhütchen, dann befürchte ich auch Schlimmstes.
So, wie werde ich schneller war lange die erfolgreichste Folge, ist jetzt aber mit knapp 1000 Streams mehr abgelöst worden von der Marathonvorbereitung. So ist das.
Also ganz knapper Vorsprung.
Ja, kann man schon so sagen. Ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also so falsch habt ihr nicht gelegen. Frage 2. Wie viele Abo...
Nein.
Das ist richtig. Unser Podcast hat nämlich 17.202 Abonnenten. Das ist Antwort B. Martin kriegt den Punkt.
Ja,
das ist unfair.
Nein, wir haben bestimmt
die Frage trotzdem noch gar nicht mal.
Ja, habe ich doch.
Wie viele Abonnenten?
Ja.
Okay.
Ich hätte es wahrscheinlich auch wirklich überhaupt nicht gewusst, schändlicherweise.
Das ist aber ein recht hoher Anteil, ne? Gemessen...
Sagen wir einfach, es ist ein guter Wert. Also 17.202 Leute folgen unserem Podcast.
Cool.
Das ist doch schön, darüber freuen wir uns.
Tolle Zahl.
Da kommen ja auch nochmal ziemlich viele Leute drauf, die ihn einfach so ab und zu mal hören.
Möglicherweise.
Denke ich. Oder ihn vielleicht sogar regelmäßig hören.
An welchem Datum ging die 100. Folge unseres Podcasts online?
Welchem Datum ging die 100? Das ist ganz einfach.
Martin möchte lösen.
Schon wieder, ich vorpreschen. Ja, ich habe ja auch
gerade gesagt.
Angerufen.
Ja.
Das war der 11. Juni 2022.
Nein.
Nein, es war 2023. Nee, wir haben ja 150.
Ich habe gedacht, 6 Jahre durch 3 mal 2.
Wenn man jetzt rechnen könnte, wäre das vom
Komme ich auf 2022, 2022 mal so gesagt.
Vielleicht nicht so falsch.
Ja.
Okay, wenn man jetzt noch den Monat sagen kann, der kriegt den Punkt.
Der
Mai.
Nein.
Ich hatte schon Juni gesagt, ich lag schon falsch.
Ich sage August.
Das ist auch falsch. Juni. Aber Urs kriegt den Punkt. Es war nämlich der 18.11.2022.
Und warum kriegt dann Urs den Punkt, wenn August
du am nächsten dran warst?
Und ja, ich hätte
ich mich schämen.
Weißt du, warum ich mich gerade selbst schäme? Weil ich mich sogar erinnern kann, dass ich, oder wo ich den Podcast gehört habe, nämlich auf einer Zugfahrt von Aachen zurück nach Hamburg, da wurde der ausgestrahlt und es war im November, ich weiß, aber ich...
Da war der Aachener Winterlauf.
Nein, da hatte Manfred Xonö
seine... Der Runner's Shop.
Runner's Shop Jubiläum.
Es ist ja sensationell, dass du das vergessen hast.
Ja, das ist, ja, entschuldige bitte, lieber Manfred.
Ja.
Na, zum Glück ist es ja wieder eingefallen. Wie viele Streams pro Monat hat denn der Podcast im Durchschnitt im vergangenen Jahr?
Pro Monat. Das heißt, es kommen 2 Folgen, die werden addiert.
Ja.
Ich weiß es.
Also, willst du sagen?
Ja.
Okay.
58.423.
Das ist nicht ganz richtig. Gut, die Antworten sind A, mehr als 14.000, B, mehr als 32.000 oder C, mehr als 81.000.
B.
Ja, dann würde ich auch sagen
B. Das ist richtig. Urs war leider ein bisschen früher. Ich fürchte, Urs kriegt jetzt den Punkt. Aber es ist noch alles möglich. Der Zwischenstand ist, Martin hat 1 Punkt, Urs hat 2 und Hanna hat 1 Punkt.
Ist das ein abgekartetes Spiel hier?
Das sind auch wirklich schwierige Fragen.
Das ist doch, du kannst doch jetzt beim nächsten Mal wieder aufholen. Ja. So. Die nächste Frage ist nämlich, wie viele Streams hat der Podcast seit der ersten Folge bis heute, also alle Folgen zusammengenommen? All time ever.
Wie viele Streams?
Ja, also Downloads und Streams, das vielleicht nochmal so zum Hintergrund. Das ist ja in der Podcast-Welt die Messgröße der Wahl. Und das sind Abrufe, die mindestens 1 Minute gedauert haben. Das ist so die offizielle Richtgröße.
Ich habe das Gefühl, als Mensch, der wirklich auf Gedeih und Verderb nicht rechnen kann, bin ich in diesem Quiz leicht im Nachteil bei solchen Fragen.
Darf ich so?
Es gibt Antworten. 3
Millionen. 450.000.
Beides falsch. Hä? Kriegt also, jetzt Hanna schon den Punkt.
Wenn du, also sagen wir mal 20.000 im Schnitt pro Folge, weil wir am Anfang weniger, heute mehr. 20.000 mal 10 sind 200.000, mal 100 sind 2 Millionen, mal 150 sind 3 Millionen. Komm ich?
Nee, das stimmt nicht. Ja. Aber ich muss auch zugeben, dass mir gerade ein kleiner Fehler eingefallen ist. Wir haben ja mal unsere Host-Plattform gewechselt tatsächlich.
Ach, okay.
Ich weiß auch gar nicht mehr, nach wie vielen Folgen das war. Also hätte ich eigentlich fragen müssen, wie viele Downloads und Streams hatten wir über unsere aktuelle Host-Plattform.
Da hätte ich es natürlich gewusst.
Dann gib mal aus.
Das hatte ich natürlich abgezogen. Sag mal die Antwort.
Deswegen sind es nur über 1,6 Millionen. Genau genommen vorhin, als ich nachgeguckt habe, heute am 9.7. ist es, als wir aufnehmen, 1.644.508, sagt unsere Plattform Podigee.
Das ist doch ganz schön viel.
Ich finde das
Punkt
auch sehr
an niemanden.
Erfreulich. An niemanden? Okay, aber...
Ja, wie? Du willst nicht schon wieder Urs geben?
Nee, ich will euch alle einen Punkt geben. Das ist netter als niemand. Ich gebe euch lieber 1 Punkt. Ist ja auch eine Party heute, da soll man sich ja freuen. Und ihr habt es auch gleich geschafft. Frage 6. Es ist keine Mathefrage. Es kommen keine Zahlen vor.
Ich habe Puls.
Welches Thema war Teil der allerersten Podcast-Folge? Ich sage euch die Antwortmöglichkeiten. A. Stabilschuhe, B. Winterlaufschuhe oder C. Laufuhren.
A.
Falsch.
B.
Richtig.
Vor allem, wenn es um Schuhe ging, Urs, dann warst du doch sicherlich involviert in diesem Podcast, oder?
Damals haben wir noch mehrere Themen pro Podcast-Folge abgehandelt. Immer,
ja,
ne?
Ich vergesse das auch immer wieder, aber wir hatten tatsächlich immer mehrere Themen und hatten dann eigentlich immer viel zu wenig Zeit, darüber zu sprechen.
Das würde mich aber interessieren, nochmal, oder haben wir das schon mehrfach abgefragt, als Feedback unserer Hörerinnen und Hörer, ob mehrere Themen in einem Podcast sinnvoller wären als monothematische? Haben wir das schon mal gefragt?
Das weiß ich gar nicht.
Also, her mit euren...
Jetzt hiermit fragen wir das mal.
Feedbacks dazu.
Sehr gut.
Wir müssen noch Haselnussbraten übrigens auswerten, ne?
Das stimmt.
Aber dazu, da wissen jetzt nur regelmäßige Podcast-Hörer etwas mit anzufangen. Entschuldigung.
Haben wir wieder T-Shirts?
Ich habe hier gerade noch so ein zerknittertes in der Ecke gefunden. Hätten jetzt plus eins
wieder. Ich habe alle Zusendungen, die bei mir in den verschiedenen Kanälen ankamen, gesammelt, sodass ich T-Shirts noch rausschrecken kann in dem Moment, wo wir sie wieder haben.
Hervorragend. Ja. Ich hatte mir auch einen Reminder zur Auswertung gemacht. Also es sei versprochen, wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm. Frage 7. Welche ist Elas Lieblingspodcast-Folge?
Warte, irgendwas mit Hamstern hatten wir bestimmt.
Glattes Eis oder mit Kätzchen.
Mit Kätzchen, Hamster, ich glaube Hamster.
Oh nein, das Thema hatten wir noch gar nicht.
Nee, oder mit deinem Faszienpapst.
Ja.
Oh, das ist lange her.
Ja, du hast mal einen ganz erfolgreichen Podcast zum Thema Faszien gemacht.
Der da hatten wir dann auch eine große Heftgeschichte, hatten wir da auch zu.
Boah, Ela, das finde ich eigentlich eine sehr gute Frage. Auch, dass wir jetzt einfach mal losspekulieren ohne drei Möglichkeiten. Aber lass uns noch mal ein bisschen nachdenken.
Neulich hattest du einen Mensch und einen Hund zu Gast, oder? Im Hunde-Podcast.
Das ist richtig.
Das würde ich ja auch mal ins Ranking werfen, die Folge.
Es ist tatsächlich eine meiner Antwortmöglichkeiten.
Ihr kriegt einen Punkt, oder?
Na Moment, du hast ja nicht gewonnen.
Eine der Antwortmöglichkeiten. Aber
ja, Hanna kriegt...
Nein, noch gar nicht.
Ich hab frei heraus, wusste ich das, ohne die Antwortmöglichkeiten.
Aber Ela und Hund? Ich dachte tatsächlich, ich habe sie komplett auf Hamster gesehen. Oder Einhorn.
Das stimmt schon, der Hamster ist auch einfach das bessere Lauftier. Das passt besser zu mir.
Martin, würdest du, wie ich, mit Ela in einem Büro sitzen, wüsstest du, dass Ela sich vielleicht wirklich mal einen Hund anschaffen?
Ah, ja, nein, okay. Dann gib uns doch mal die drei Möglichkeiten.
Ja, also die Möglichkeiten sind Laufen mit Hund, Ernährungsmythen im Check oder Quiz.
Ah, C. Ja. Ich bin ganz simpel gestrickt. Ja, hätte ich jetzt auch. Aber Ursula zuerst, würde auch sagen C.
Wir haben ja schon hin und wieder mal einen Quiz gemacht. Zum Beispiel in Folge 77, das war nur ein Quiz tatsächlich. Das war witzig, das hat Spaß gemacht. Aber um ehrlich zu sein, es war eine Fangfrage.
Wusste ich.
Ich habe natürlich gar keine Lieblingsfolge. Und das stimmt wirklich. Ich habe drüber nachgedacht, ob ich eine Lieblingsfolge habe. Es gibt einfach keine, weil sie alle so verschieden sind.
Das heißt, keiner bekommt einen Punkt.
Dann kriegt jetzt keiner einen Punkt. Und Hanna vielleicht einen halben.
Nein, es gibt keine halben Punkte. Hast du schon mal einen halben Punkt gesehen?
Du kannst nicht verlieren, Martin. Ne?
Ich weiß überhaupt nicht, wie der Zwischenstand ist.
Also das Ergebnis ist, Martin Grüning hat 2 Punkte, Urs Weber hat 3 Punkte erreicht und Anna Linnemann hat 3 oder 3,5 Punkte erreicht.
Gut, dann so. hat sie 3, also.
Oder Urs? Ja, ja. Eigentlich müsste sie einen halben Punkt abziehen, weil sie im gleichen Büro sitzt, aber okay. Anna hat gewonnen.
Ja, sehr gut.
Was hat sie denn gewonnen?
Sie hat jetzt gewonnen, dass sie anfangen darf, eine Anekdote zu berichten. Ah. Das ist ein sensationeller Preis, wie ich finde.
Eine Anekdote aus der Podcast-Geschichte oder aus der Runners-World-Geschichte?
Im besten Falle beides. Aber ich dachte, aus der Runners-World-Geschichte ist vielleicht ergiebiger und lustiger und witziger. Und deswegen würde ich euch das freistellen.
Ja, sehr gut.
Im Zweifel beides.
Vielleicht hätte ich vorher darüber nachdenken sollen. Denn es gibt natürlich eine ganze Reihe an Highlights. Aber ich würde sagen, ein Highlight ist sogar verbunden mit dem Podcast, denn vor einer kurzen Zeit haben wir den wahrscheinlich chaotischsten Podcast jemals aufgenommen.
Ach so, ich dachte, das machen wir gerade.
Auch, aber heute sind wir 4 Leute im Podcastraum und neulich saßen wir hier zu 6 mindestens. Waren wir 6 Leute?
Ja, mit Zahlen habe ich das auch nicht so.
Ich habe schon wieder vergessen.
Es kann gut sein. 6 kommt hin, wenn du den Podcast meinst, den ich meine.
Wir meinen sicherlich den Podcast vom Lauf zwischen den Meeren.
Ja.
Und es war ein großer Spaß, diese Podcast-Aufnahme zu hören. Und das Wochenende war natürlich auch ein großer Spaß. Und ja, es ist ja auch noch gar nicht so lange her. Deswegen reicht vielleicht die Kurzform an dieser Stelle, dass wir als Runners World Team von der Nordsee an die Ostsee gelaufen sind, als Staffelteam und uns da gut geschlagen haben mit ein paar krankheitsbedingten Ausfällen. Und ja, das war auf jeden Fall ein Highlight.
Und das kann man sich ja auch ausführlich nochmal in dem besagten Podcast anhören.
Das ist ein großer Vorteil. Auch erst 3 Folgen oder so her.
Urs, was war dein?
Ich habe gerade, als du redest, Hannah, drüber nachgedacht, weil das ist ja tatsächlich so ein bisschen getrennt, Podcast und so Runner's World Geschichte. Podcast, klar, da hat man natürlich immer mit Leuten zu tun, ne? Also das ist, die Gespräche entwickeln sich ja manchmal witzig, aber mehr eigentlich erinnere ich mich jetzt so an diese interessanten Aspekte. Jetzt kürzlich hatte ich ja den Podcast mit dem Hajo Schumacher, als der seinen ersten Läufer-Krimi da vorgestellt hat. Und im Nachhinein fiel mir auf, wir haben lange Zeit in dem Podcast gar nicht über den Läufer-Krimi geredet, sondern es hat sich einfach so ein interessantes Gespräch, tatsächlich interessant irgendwie mit ihm entspannt ums Thema Laufen und ja, wofür das Laufen gut ist, wie man dazu kam, wie man dazu findet und so, da entdeckt man ja immer die ganz unterschiedlichen Facetten, aber eben auch diese Gemeinsamkeiten, die man dabei bei sich dann entdeckt, auch wenn man ganz unterschiedliche Motive hatte, ursprünglich mit dem Laufen anzufangen. Aber die Gemeinsamkeiten sind dann doch so das Tragende dann für so ein Gespräch. Und das war super spannend. Und so sind wir dann quasi durch die Hintertür dann letztendlich zu dem eigentlichen Podcast-Thema wieder gekommen, zu seinem Läufer-Krimi, den wir dann auch kritisch beurteilt haben und hat sich dann aber wirklich ein sehr buntes Gespräch daraus entwickelt. Also und das ist aber vielleicht so das Gemeinsame. Also ich glaube, wenn man so über die interessanten Momente spricht, mir fallen immer so die Momente ein im Podcast, aber auch so in der Runner's World-Geschichte, die natürlich mit den Menschen zu tun haben, mit denen wir immer wieder zu tun haben und mit denen man sich auf dieser tollen Plattform laufend trifft und wo man dann feststellt, wer alles läuft, wer alles dabei ist, ne, und mit welchen Motiven. Und das macht tatsächlich diese menschlichen Bewegungen und Begegnungen so möglich. Also das finde ich echt klasse. Da fallen mir eine ganze Reihe von Leuten ein. Also auch so irgendwie, die weiter zurückliegen. Oder wenn ich jetzt mal so ganz spontan sage, ich hatte vorhin, weiß gar nicht, wie ich darauf kam, im Gespräch, wir hatten mal einen Beitrag gemacht mit Dieter Hallervorden. Das ist ein Schauspieler. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, Dieter Hallervorden.
Er hat auch mal so einen Film gemacht, wo er gerannt ist. Oder so.
Richtig, sein letztes Rennen, genau. Ja, genau. Das war tatsächlich damals auch der Anlass, dass ich diesen eben, du kennst ihn noch als Didi,
natürlich.
Er will so natürlich aus, nicht bezeichnet aus, werden. So,
aus,
ne?
Und aus der Zeit, wo es nur lineares Fernsehen gab und davon 3 Programme, da war der einer der Komiker-Stars.
Einer der größten Komiker, die wir wahrscheinlich in der Fernsehgeschichte gehabt haben.
Ja,
ne?
Ja.
Tüte Pommes Frites und so.
Ja, ne? Also genau.
Palim.
Tatsächlich.
Ja. Gut, das kenne ich jetzt nicht. Ich bin entzückt, ich fühle mich wieder jung.
Naja, jedenfalls für uns war das so einer dieser Fernsehstars, Komiker, ne? Und mit ganz vielen Fernsehauftritten. Mhm. Und in späteren Jahren ist er dann viel stärker noch wieder zu seinen Wurzeln zurück zum Theater gegangen. Und dann habe ich den aber besucht, eben aus Anlass dieses Films, sein letztes Rennen. Da spielt er einen ehemaligen Olympiateilnehmer und einen ehemaligen Sieger des Berlin-Marathons. Und der also dann im fortgeschrittenen Alter wegen seiner Frau eigentlich, also die haben eine jahrelange Ehe und sie sind beide älter und seine Frau muss ins Altersheim. Und er begleitet sie dann. Und ihm ist furchtbar langweilig und aus Langeweile entdeckt er dann seine alten Laufschuhe wieder. Und dann bereitet er sich da eben auf den Berlin-Marathon vor. Und das war der Anlass, sich mit Dieter Hallervorden zum Laufen zu treffen. Aber das Schöne war dann eben diese Gespräche, die sich entspannten. Und der Besuch in seinem Theater in Berlin-Steglitz. Er hat ein eigenes Theater, wo er auch regelmäßig auf der Bühne steht. Und mal ein Detail. Ich kam dort an, klingelte, wurde reingelassen und dann öffnete mir also Dieter Hallervorden, vor dem ich aber witzigen, riesigen Respekt hatte. Und dann hat er mich erstmal durch sein Theater geführt, ne, bevor wir anfingen, überhaupt nur zu reden oder zu sprechen. Und aber das Gespräch dann, das wäre tatsächlich eine 1A-Podcast-Aufnahme gewesen. Das war so beeindruckend. Tolle Persönlichkeit.
Das könnte man noch nachholen. Tatsächlich.
Das machen wir. Das ist eine gute Idee.
Nein, tatsächlich. Der steht tatsächlich für eine Fernsehgeschichte auch. Der steht für die Geschichte des Comedian im Fernsehen. Damals hieß der noch nicht so. Und außerdem jetzt auch für eine gewisse Lauf-Affinität.
Ja. Genau, also sonst wäre der zu dieser Rolle nicht gekommen. Ne? Also natürlich wegen seiner schauspielerischen Fähigkeiten, klar, aber eben auch, weil der also auch im betagten Alter, wie man so schön sagt, einen sehr aktiven Lebensstil führt. Ne?
Darf ich da direkt eine kleine Anekdote an? Nein, Ela wollte was fragen.
Ich wollte nur anfügen, wenn er uns jetzt hört, dann ist er schon mal vorbereitet, dass die Anfrage für den Podcast dann bald eintreffen wird. Aber du darfst natürlich gerne etwas sagen, Martin.
Ja, weil beeindruckende Persönlichkeit und Aufnahmegerät, das erinnert mich an tatsächlich meine allererste Geschichte, die ich für Runner's World machen sollte, musste. Und zwar auch ein Porträt über einen Schriftsteller, Günther Herburger, der ein ganz begeisterter Läufer war und ein sehr eigenes Genre als Schriftsteller pflegte, aber in so, sage ich mal, in Literaturkreisen sehr bekannt war. Und den habe ich dann besucht in München und kam mit meinem Aufnahmegerät dort an. Das erinnert mich jetzt hier an diese Situation. Und ich kam also rein, der hatte eine Wohnung, wo er wohnte, und eine andere Wohnung in Schwabing, wo er arbeitete. Damals verdiente man als Schriftsteller noch Geld. Und am Eingang hat er mir dann gesagt, also das Gerät da, junger Mann, das können Sie mal direkt ausmachen. Sie schreiben nachher einfach, was Sie meinen, was Sie schreiben wollen. Und hat dann mir einen Nachmittag lang über sein Leben erzählt und da an Manuskripten sich entlang gehangelt und mir alles gezeigt und Bilder gezeigt. Und wir haben über das Laufen auch geredet und so. Und ich bin dann da rausgegangen mit so einem Wust von Eindrücken von diesem wirklich beeindruckenden Menschen und hatte wirklich gar nichts aufgenommen und dachte, wie soll ich das Ganze jetzt, das Format waren, glaube ich, damals 4, es war ein eigenes Format, ich weiß aber nicht mehr, wie es hieß. 2 oder 4 sein. Wie soll ich das da alles reinbringen? Aber es ist dann irgendwie gelungen, aber ich fand es einfach spannend. Also er hat auch gesagt, mir nicht mehr schicken, ich will das nicht sehen, einfach schreiben, egal, nachher die Ausgabe zuschicken.
Und hast du dir dann irgendwelche Sachen ausgedacht?
Nee, ich habe tatsächlich beschrieben meinen Besuch bei ihm, und er hatte da so einen Schrein, so einen kleinen, wo er so auch Laufutensilien gehortet hatte und so, habe das so ein bisschen beschrieben. Und wir haben danach auch noch eine lange Beziehung als Runner's World Magazin mit Günther Herburger gepflegt. Der hat für uns dann auch später, als es ihm nicht mehr so gut ging, auch finanziell, hat unser damaliger Chefredakteur Thomas Steffens ihm doch immer die Stange gehalten und hat wirklich verrückteste Texte von ihm und Reportagen von ihm in unserem Heft gebracht, wo so manch Leserin und Leser sich so richtig dran gestoßen hat. Aber Thomas hat immer gesagt, nö, das ist jetzt unsere Unterstützung von Günther Herburger. Das müssen die Leute da draußen aushalten, und das tut denen auch nur gut, und das stimmt ja auch.
Das stimmt ja. Das waren Stories, da wurde nicht redigiert. Ne?
Nein,
also wenn Günther Herburger was geschrieben zu Papier gebracht hatte,
das war dann andersrum, genau. Da gingen wir auch nicht dran. Das stimmt tatsächlich. Er hat dann auch selbst Fotos mit so einer Fotoknipskamera gemacht. Ja. Die haben wir auch in den Heften dann abgedruckt. Also es waren wirklich spooky Reportagen.
Ich kann mich an eine Geschichte erinnern von ihm. Da hat er eine Reportage von einem Marathon in der Türkei gebracht. Und wie Marathonstrecken nun mal so sind. Eigenes Thema, aber jeder Marathon hat Längen. Ne? Also langweilige Strecken. Haben wir auch schon mal als Thema gehabt. Auch selbst der New York Marathon. Also ich habe ja eine Sammlung von Fotos von der Strecke vom New York Marathon, wo keine Zuschauer sind. So, aber Günther Herburger war eben jetzt eben an nicht einer sehr viel besuchten Marathonstrecke, sondern eben bei so einem kleineren Marathon in der Türkei, und fand den langweilig. Aber er war eben literat genug, um aus dem Langweiligen noch was Interessantes zu machen, und hat dann eben auch seine Fotos gemacht von irgendeiner staubigen Einöde und verlassenen Straßen, und die wurden dann auch abgedruckt. Aber das hatte eben eine literarische Qualität, die aber, wie du das eben schon richtig gesagt hast, war nicht für jeden unbedingt so erschließbar. Und ich glaube, es war dann nachher der Reiseveranstalter, mit dem er dann dorthin gereist war, der hat sich dann nachher sogar noch beschwert.
Genau so war es, das stimmt. Ja, es war wirklich, es war verrückt. Damals gab es natürlich nur Magazin für uns auch.
Ja,
von daher lebte das Magazin auch sehr davon, dass wir da teilweise verrückte Dinge einfach gemacht haben. Also das war schon spannend.
Ich glaube, ich gehe gleich mal ins Archiv und suche mal nach diesen
Story. Ja, lohnt sich sehr.
Ja. Vor allem, es macht neugierig.
Googelt tatsächlich mal Günther Herburger. Das lohnt sich total. Er war übrigens tatsächlich ein bisschen in Urs verliebt und hat immer Postkarten geschickt. Ich bin ganz sicher, dass Thomas Steffens einen Teil davon auch aufgehoben hat, wo er dann immer so handschriftlich nochmal durchgestrichen und was drüber geschrieben und an die Norweger oder der Schwede. An den Schweden warst du irgendwie und so, also persönlich auch an Urs nochmal geschrieben und so. Das waren wirkliche Kunst, wirklich diese Postkarten waren Kunstwerke. Ja. Also sowohl inhaltlich, literarisch, wie auch optisch, visuell. Das war toll.
Ja, ihr merkt ja. Die würde ich gerne mal sehen. Vielleicht sind davon ja auch welche im Archiv.
Er ist inzwischen verstorben, genau. Aber er ist wirklich für eine gewisse Zeit nicht, was seine Laufliteratur anging. Lauf und Wahn ist ein inzwischen aber nur noch maximal antiquarisch erhältliches Taschenbuch, was ich jedem empfehlen kann. Er war aber in den 60er, 70er Jahren vor allen Dingen auch so in der linken Szene war er ein sehr, sehr angesagter Autor. Genau. Ich habe mal mit ihm, aber dann ist Schluss mit Günter Herbert, ich habe mal mit ihm einen Lauf durch München gemacht, wozu er aufgerufen hatte, eigentlich einen Siderun. Also damals gab es keine Siderun, aber er hat das gemacht. Und dann sind wir durch Schwabing gelaufen und dann hat er uns das Schwabing der 60er, 70er Jahre beim Laufen so erzählt. Ich glaube, dass 80% von dem erfunden waren, was er sich da ausgedacht hat. Also hier ist der letzte DKP-Funktionär im Schnee 1963 verhungert und so. Aber das war trotzdem, er war ein Unikum und das war schon extremst.
Aber auch bei dem Element, da hat er eben Sachen sich ausgedacht rund um das Laufen. Das war visionär. Ja, eigentlich würde man heute sagen. Also der hat schon so Side-Tours gemacht, laufend. Aber er hat ja auch damals in der Zeit schon so Ultraläufe in absolut entlegensten Gegenden gemacht der Welt. Also ich weiß, im Wadi Rum zum Beispiel ist er mal gelaufen. Und das wäre heute noch sehr, sehr exotisch, dorthin zu gehen. Ne? Aber es gab immer schon so Läuferpersönlichkeiten, die haben so das ganz Besondere und Extreme und Außergewöhnliche gesucht. So, ne? Und das macht das so Persönlichkeiten eben so interessant, eben wie Günter Herberger damals.
Ja, aber wie kriegen wir jetzt den Schritt zurück?
Tja, das ist eine sehr gute Frage.
Auf einmal sehr tief abgerutscht.
Aber eben als du erzähltest mit den Aufnahmen, ne, also das war ja für uns eigentlich auch immer so ein Mittel, dass wir mit Leuten laufen gegangen sind, die liefen. Und diese Rubrik, die wir heute einen Lauf mit nennen, die hatten wir ja schon ganz, ganz lange. Ne, und da ist mir das auch mal so gegangen oder öfter so gegangen, dass man dann mit Persönlichkeiten laufen geht. Man will eigentlich oder hat sich so Fragen ausgedacht, die man interviewmäßig stellen will. Und man nach der zweiten oder dritten Frage, das nimmt jetzt hier eine ganz andere Richtung. Das ist trotzdem interessant, aber das Gespräch entwickelt sich dann einfach so. Und ich weiß, früher hatte ich das dann auch so, dass man auf einmal am Ende irgendwie das, also bildlich gesehen, des Tonbandes sozusagen ankam, aber so anderthalb Stunden aufgenommen hatte und eigentlich gar nicht zu dem Kern gekommen, den man fragen wollte. Ne? Eine Gelegenheit hatte ich mal mit dem Schauspieler Dominik Raake, wo wir uns auch mal in München tatsächlich damals getroffen haben und an der Isar gelaufen sind. Dominik Raake ist so ein sehr vielseitiger Schauspieler, war lange Zeit bekannt durch seine Tatort-Kommissarrollen. Ne? Und mit ihm hatte ich mich auch ganz locker verabredet, bin dahin, dann sind wir losgelaufen, wir hatten gar nicht gesagt, wie lange wir gehen. Und dann haben wir gesagt immer, ach komm, noch eine Brücke. Über die Isar gibt's ja immer verschiedene Brücken und dann läuft man halt noch eine 2-Kilometer-Runde mehr, noch eine mehr. Am Ende waren wir über 2 Stunden unterwegs und war also ein wahnsinnig interessantes Begebnis. Und da eben auch so, ja, die Persönlichkeiten, die das Laufen dann eben so spannend machen.
Ich habe auch das Gefühl, dass es für die Interviewten oft total schön ist, dass sie laufen und reden und nicht wie sonst vielleicht irgendwie schon öfter so die Situation ist, man sitzt sich an einem Tisch gegenüber, so wie jetzt mit einem Aufnahmegerät, sondern da habe ich bisher eher so die Erfahrung gemacht, dass das auch total angenehm ist und mal eine Abwechslung, wenn man einfach läuft und sich unterhält, weil es dann eine viel lockere Atmosphäre ist. Und das ist mir gerade auch noch so in Sachen Aufnahmegerät eingefallen, weil hier haben wir ja so unser kleines stationäres Studio, wo wir dann immer alles aufbauen, aber man kann ja diese herrlichen Mikros so klein einpacken und in kleinen süßen Köfferchen mit auf die Reise nehmen. Und das finde ich beim Podcast auch irgendwie so witzig, weil die Aufnahmeorte ja durchaus auch spannend sein können oder spannend sind.
Denkst du da an einen bestimmten Aufnahmeort?
Also oft ist ja man ja bei Menschen zu Hause und sitzt bei denen in der Küche oder im Wohnzimmer und ja, schafft sich da irgendwie schon mal so eine ganz andere Atmosphäre. Ich glaube, so soundtechnisch sind die ISPO-Aufnahmen auf jeden Fall auch immer interessant. Ja. Ja. Vielleicht von der Soundqualität her nicht unsere besten Podcasts. ja, aber
du
das
meinst
ist irgendwie,
weil man hörte, dass hier noch im Hintergrund das Frühstücksbuffet
zum Beispiel. Hotelräume, Hotelfoyers auf den Fluren der Messehallen wurde da schon aufgenommen. Aber das ist ja irgendwie auch das Coole am Podcast-Format, dass man einfach diese zwei Mikros sich schnappt, irgendwo hinfährt und ein Gespräch führt. Und ja, da dann irgendwie sehr persönliche, schöne Situationen so zustande kommen und ja, einfach ganz andere Gespräche, als wenn man die jetzt vielleicht für ein Print-Interview führt.
Ja, ich finde tatsächlich, also etwas, was man dann noch hören kann, das hat nochmal sehr, sehr viel mehr Tiefe als das, was man nur liest. In der Regel ist es ja dann auch ziemlich ungefiltert. Man hat, wie gesagt, oft auch noch irgendwelche Hintergrundgeräusche, die dabei sind und so. Das finde ich schon sehr, sehr intensiv. Ich finde, Podcast-Format ist eine extrem gute Ergänzung auch bei uns jetzt zu dem, was wir bisher so an Markenkanälen immer bespielt haben. Ich finde das wirklich eine echte Bereicherung. Also wirklich, ich finde das sehr, sehr schön. Und davon unabhängig, was wir für Gespräche mit anderen führen, finde ich es auch immer total schön, wie wir dann untereinander tatsächlich gezwungen sind, bei Dingen, die uns sowieso den ganzen Tag beschäftigen, uns miteinander auseinanderzusetzen und da so uns zu committen zu bestimmten Themen und so zu erfahren, was denkt denn eigentlich Hanna, was denken Urs oder Ela über Thema XY. Das finde ich immer ganz gut. Das finde ich schon extrem wertig, dieses Format. Darf ich auch meine liebste Podcast-Folge?
Oh ja, unbedingt. Lostreten? Es gibt eine liebste Podcast-Folge. Also wir raten.
Gibt es tatsächlich. Und zwar ist es eine, die gar nicht lange her ist. Es ist die mit Dieter Baumann, weil ich pflege mit Dieter ein jahrzehntelanges Verhältnis. Früher als Athleten, da war er aber eine ganz andere Kategorie als ich. Ich rannte ihm praktisch nur hinterher. Dann als unser Kolumnist im Heft. Dann später als ich als Chefredakteur und er als Kolumnist, dem ich immer mit irgendwelchen Deadlines hinterherrennen musste. Und jetzt endlich dann mal so auf, ich würde mal sagen, so als Experten zum Thema Laufen in gewisser Weise auf Augenhöhe. Das war ganz neu, das war anders und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hat nur dieses Medium-Podcast möglich gemacht.
War es schon so ein kleines Lebensziel, was du da erreicht hast?
Nee, da gibt's andere. Also nicht andere Menschen, die ich im Podcast haben will, nee, aber da gibt's schon ganz andere.
Spannend.
Da würde ich einhaken, also weil tatsächlich würde ich das auch alle meiner liebsten Podcast-Folgen mit benennen, weil den fand ich Weltklasse. Weil also in dem Medium oder in dem Gespräch mit Dieter, da wurde auch deutlich so, wie sich Dieter erstens so mit dem Laufen auseinandersetzt und gesetzt hat, welche Erfahrung er hat. In jeglicher Hinsicht, also Laufhistorie, aber auch natürlich so diese Trainingsthemen und so, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, aber auch so die, weißt du, die zweite Ebene, wie er die Dinge so überdenkt und sich Gedanken drüber macht. Und dann auch tatsächlich, Dieter kennt man häufig gar nicht so, so nachdenklich, ne? Und so, also er macht ja auch Kabarett und so, in der Rolle kennen wir ihn auch und in seinen Kolumnen, das ist häufig auch so eher humoristisch oder witzig, er macht sich, was ja auch eine große Kunst ist, auch sich gerne über sich selbst lustig, ne? Hat also Selbsthumor, diesen, und beim Podcast aber sah man eben all diese Seiten auch, aber eben dann auch diese sehr ernsthafte Seite und sehr, ja, ich sag's mal, intellektuelle Seite, würde ich mal nennen, diese laufintellektuelle Seite, wie er sich da Gedanken macht über das Laufen, aber auch so über die Politik, über Lebensansichten und so. Und dazu kommt noch, und das ist seiner Weiter- und Ausbildung geschuldet, er spricht sehr gut, finde ich. So, ne? Also der ist, man merkt, also Dieter hat ja, was er nie irgendwie rausgekehrt hat, aber der hat jahrelang auch so Schauspielunterricht genommen, Stimmunterricht. Er spricht sehr deutlich, sehr überlegt und das ist sehr, sehr angenehm zu hören, finde ich, dieser Podcast. Also auch von der Warte raus. Ne? Und Fußnote nebenbei bemerkt, auch mit Isabel, ne, mit seiner Frau, den Podcast fand ich auch, also vom Wesensgehalt inhaltlich so echt so tiefgründig und interessant einfach zu hören. Das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu hören.
Wobei bei Podcast-Stimme, die beste Podcast-Stimme ist welche, Hanna? Wer hat die beste Podcast-Stimme?
Ela Wildner.
Natürlich!
Das musstet ihr jetzt sagen.
Nein, wirklich. Ich finde das immer, ich bin immer so ganz stolz, dass unsere Podcast-Stimme.
Und die arme Ela muss ja auch immer den ersten Grobschnitt unserer furchtbaren Stimmen und unseres Gehaspels in Form schneiden.
Sag mal, wie jetzt ganz wirklich, ehrlich gefragt, wie aufwendig ist das eigentlich immer, dieses Nachbearbeiten? Habe ich mir noch nie richtig Gedanken drüber gemacht.
Das kommt natürlich darauf an, wie viel Quatsch man zwischendrin eventuell erzählt hat. Und bei manchen Folgen ist das sehr wenig, da geht das dann schneller. Bei anderen Folgen ist man ja schon zwischendrin mal ein bisschen weiter abgeschwiffen, was dann vielleicht doch lieber...
Das heißt, der Herburger kommt komplett raus?
Ja, ich denke schon mal. Nein.
Nee, das heißt, du machst schon einmal einen Grobschnitt?
Genau, ich höre mir das alles nochmal an, was wir da so verzapfen, damit es am Ende möglichst schön klingt. Also das hat einfach damit zu tun, dass man das ja auch gerne hören soll. Und wenn da dann zu viel Gestotter von mir drin ist, dann
aber das würde man ja furchtbar oft, oder? Also dieses Gestammel und die Äs und die Ös und die Ms.
Ja, wir nehmen da auch nicht jedes Einzelne raus. Also das ist ja auch in gewisser Weise natürlich und so soll es ja auch sein. Es ist ja einfach so, dass wir eben einfach normal reden. Aber manchmal sagt man dann irgendwie, kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und sagt irgendwie inhaltlich was, was eigentlich ganz weit weg ist und gar nicht zum Thema passt. Und deswegen ist es schon im Sinne der Qualität ganz gut, wenn man sich das halt nochmal anhört und dann im Zweifel halt irgendwie zu Unqualifiziertes auch rausnehmen kann. Also es geht nicht nur um und
Ja, aber ich glaube, Hanna, du bist da gerade du bist da geradezu selbstkritisch.
Ja.
Also ich finde gerade bei dir, deine Podcast-Stimme höre ich auch super gerne. Wenn du einen Podcast aufnimmst,
das... Hanna wird rot.
Ja, ich werde ganz rot.
Ja, weil wir hier schon wieder das Fenster nicht aufgemacht nicht haben. Also, es ist warm.
Nee, ist aber echt so schön.
Ich verstecke mich hinter meinem Partyhütchen. Aber dankeschön.
Ich glaube auch, dass sich das bei uns insgesamt in Grenzen hält. Nee, habe ich tatsächlich einen sehr geschätzten Podcast gehört von den Freunden. Shoutout an. Tatsächlich einen von mir sehr geschätzten Podcast gehört, irgendwann habe ich dann nur noch Äs und Ös gehört, weil wenn man einmal dafür sensibilisiert ist, dann wird's einfach furchtbar, dann kommt man da nicht mehr raus.
Das stimmt. Ja. Ja, und es gibt schon ein zu viel, das stimmt schon. Ich finde aber, und das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesagt, dass wir alle sehr viel besser geworden sind vor dem Mikrofon. Also ich muss schon sagen, so 2018 hatte der eine die andere vielleicht doch noch ein bisschen sogenannte Mikrofonscheu. Und dann saß man da vor dem Mikrofon und dachte, oh Gott, das wird jetzt aufgezeichnet. Es ist ja nicht mal so, dass es live im Radio wäre, aber so eine gewisse Scheu gab es damit unter Schuhen. Und ich finde, das hat jetzt eigentlich niemand mehr in der Redaktion. Okay. Und das finde ich auch toll, wie alle so ganz selbstverständlich vor dem Mikrofon sitzen und tolle, interessante Sachen erzählen oder Leute interviewen.
Das hängt an, glaube ich, auch an der Möglichkeit, die Martin immer aufgezeigt hat, dass wir so entdeckt haben, dass man mit vielen unserer Gesprächspartner, die wir sonst auch zum Laufen interviewen, dass man da so diese neuen Seiten entdeckt. Ne? Also der Podcast hat tatsächlich so deckt so Seiten auf, die man sonst noch nicht so hatte. Und du hast eben das beste Beispiel genannt, ne, mit Dieter Baumann. So, das war, oder auch jetzt auch das Gespräch mit Isabel übrigens, fand ich auch so. Ne, das zeigt so Inhalte auf, dann die hätte man so im Interview, im Heft, in Print oder auch online so nicht bringen können. Und deswegen macht das für uns auch neugierig. Also ich tatsächlich mit manchen, auf manche Interviewgäste für einen Podcast freue ich mich regelrecht. So, also in der Vorbereitung, aber auch, weil ich weiß, da kommen dann Antworten, Sprüche, Reaktionen, Unvorhergesehenes auch dann drin vor, dass man sonst niemals journalistisch so verarbeiten könnte.
Mhm. Gäb's denn, darf ich das euch fragen, ohne dass ich selbst darüber nachgedacht habe, gäb's den Traumgast, den ihr in unserem Podcast jetzt gerne mal einladen dürftet? Also so irgendjemand, wo ihr sagt, boah, wenn das wäre richtig cool, krass.
Gute Frage. Ja. Sehr gute Frage. Spontan überfordert sie mich. Also spontan habe ich niemanden.
Ich habe spontan tatsächlich jemanden. Also ja, eigentlich so ein Name, den ich schon länger auf der Wishlist habe und das war eigentlich nur noch, oder wir umsetzen müssten, das ist die Verena Bentele.
Oh, das wäre aber vielen, doch vermutlich vielen machbar.
Bekannt als VDK-Präsidentin vom Sozialverband. Häufiger tatsächlich auch mal im Fernsehen zu sehen, in Nachrichtensendungen meistens zu politischen Themen. Und was heutzutage in Vergessenheit gerät bei ihr, sie ist, ich hoffe, ich bin jetzt richtig, 12-fache Paralympics-Goldmedaillengewinnerin im Skilanglauf und im Biathlon. Und du erinnerst dich
mit... Du bist mit ihr doch auch schon gelaufen,
richtig,
oder?
Ich bin mit ihr damals,
vor Jahrzehnten.
Als wir in München waren, mit Rannersvold, mit der Redaktion, bin ich mit ihr mal gelaufen, weil sie damals auch in München studierte noch und gelebt hatte. Das war zu ihrer aktiven Zeit auch als Biathletin, Skilangläuferin. Übrigens eine sehr gute Läuferin auch. Ne? Mhm. Also die, apropos Geschichten, Lieblingsgeschichten, das war so eine von meinen Lieblingsanekdoten. Oder was heißt Anekdoten? Ist ja tatsächlich passiert. Mit ihr durfte, oder sie, dank ihr durfte ich tatsächlich mal beim Women's Run teilnehmen. Weil ich weiß jetzt heute gar nicht mehr, wie der Zufall zustande gekommen war. Aber tatsächlich wäre ich mit ihr öfters mal gelaufen in München. Und tatsächlich auch, Fußnote, Verena Bentel ist blind, seit Geburt blind.
Das haben wir gar nicht erzählt.
Ja, ja. Und deswegen durfte ich mit ihr öfters mal laufen, also als, wie sagt man, Blindenhund, Blindenläufer. Also wir sind zusammen gelaufen und das war für mich insofern spannend, als ich dann auch das Laufen mit einer blinden Person gelernt habe. Ne? Also was auch immer unterschiedlich ist, weil es von der Person abhängt. Aber Verena zum Beispiel war eine erstklassige Trailläuferin. Die hat es geliebt, da in den Isar-Trails zu laufen. Ne? Und sie ist keinmal hingefallen, zum Beispiel so. Ne? Also
weil das man, schaffe ich nicht.
Schaffen wir nicht, ja. Und es war teilweise abenteuerlich. Und wie gesagt, sie lief auch flott. Also damals, und so kam dann die Geschichte tatsächlich auch zustande, ihre übliche Begleitläuferin, mit der sie sonst trainiert hatte, war irgendwie verletzt oder krank oder sonstiges. Und Verena war zum Women's Run im Olympiapark angemeldet und suchte noch einen Begleitläufer. Und da ich eben halt mit ihr öfters gelaufen war, kam das irgendwie einen Tag vorher oder so zustande. Und dann durfte ich im Feld des Women's Runs teilnehmen. Und sie ist dann da mitgelaufen. Das war also gleich mehrfach interessant. Also auch, weil es zum ersten Mal für mich war, dass ich in einem reinen Frauenfeld tatsächlich mitgelaufen bin.
Das wäre meine erste Frage gewesen. Musstest du dich irgendwie feminin kleiden, damit du nicht so rausstichst?
Ich habe es bewusst nicht gemacht. Ich hatte tatsächlich irgendwie, so einen Laufrock damals und so. Mir dann so, was hatten wir in der Redaktion, aber habe ich bewusst nicht gemacht. Aber ich habe tatsächlich dieses pinke Women's Run Shirt mit irgendeinem Motto drauf angezogen dann.
Ich möchte und, Fotos.
Ja, da gibt's glaube ich auch noch irgendwo Fotos. Also das war die, denn Verena, das muss man auch sagen, die war damals echt flott. Ne? Also die ist also locker ein 4-Minuten-Tempo gelaufen da auf 10, ne? Und oder schneller sogar. Und die war also auch unter den vorderen Frauen da dabei. Was ich übrigens auch interessant, jetzt erzähle ich glaube ich zu lange hier, ne? Denn das im Spitzenfeld vom Frauenfeld mal mitzulaufen, ist ganz anders als im Spitzenfeld von Männern mitzulaufen. Nee, ganz anders nicht. Nee, ich war nur überrascht, wie kompetitiv es dazu ging, muss ich ehrlich sagen.
Also du meinst, es war kompetitiver als bei den Männern?
Ich fand schon. Also vielleicht war ich auch ein bisschen hypersensibel, weil ich halt mit Verena da gelaufen bin und dann wir versuchten dann da irgendwie, Ideallinie zu laufen. Und wenn du dann zur Seite gedrängt wirst mit dem Ellbogen oder geschnippelt wirst oder so, oder so dann, 3 Meter vor einer Bordsteinkante dann darauf konzentriert bist, dass du im Gleichschritt bist und die Bordsteinkante hochlaufen willst und dann wirst du geschnitten, so, da war ich vielleicht auch ein bisschen übersensibel.
Vielleicht hatte das damit zu tun, dass du der einzige männliche Läufer in einem Frauenrennen warst.
Ach, ich glaube auch. Ich glaube, jetzt gibt's einen Shitstorm. Ich glaube, das sollten wir zu einem Podcast-Thema machen. Wer ist kompetitiver, die Männer oder die Frauen?
Das ist eine gute Streitfrage auf jeden Fall.
Ja. Darf ich zu blind, muss aber ich eine Geschichte auch gleich noch loswerden.
Also jedenfalls, jetzt schließe ich der Kreis. Traumgast. Das wäre auf jeden Fall mal, glaube ich, ein toller Gesprächsgast. Also ich hatte Verena danach, also von 2-3 Jahren mal zufällig bei irgendeiner Veranstaltung wieder getroffen und total nett, offen, herzlich und immer noch natürlich sehr sportlich und auf die sollten wir mal zugehen, oder? Das wäre mir jetzt mein Vorhaben.
Ja, das sollten wir unbedingt sofort nach dieser Folge in die Tat umsetzen.
Das ist jetzt schon die zweite Person, die dann bald mit einer Anfrage rechnen kann. Gut, Martin, deine Anekdote?
Ja, meine kleine Anekdote geht tatsächlich auch um eine blinde Läuferin, die rund um den Berlin-Marathon, ich weiß nicht immer, worüber die Anfrage bei uns eingeflogen kam, ich vermute über eine Mail, gefragt hat, ob wir nicht veröffentlichen könnten, dass sie einen Guide sucht, auch für den Marathon oder eine, egal ob Mann oder Frau. Und dann hatte ich mich zur Verfügung gestellt und wir haben uns verabredet im Startbereich des Berlin-Marathons, dass ich sie durch den Marathon führe, ohne dass ich das vorher jemals gemacht habe, und sie ist aber nicht erschienen. Und darüber habe ich dann damals meine Reportage in Runner's World über den Berlin-Marathon geschrieben. Also ich habe die dann gesucht, so ging's los, und ich habe dann daraus, ich stand jetzt da, war in diesem Startbereich, fand sie nicht, dann habe ich erstmal gefragt und mich durchgefragt und so, und dann bin ich einfach losgelaufen und habe unterwegs die Leute gefragt, habt ihr irgendwo eine blinde Läuferin gesehen? So ungefähr ging es dann durch diese Reportage durch. Ja, jetzt tatsächlich sehr ein bisschen lustig, aber auch teilweise sehr ernst gemeint. So, das waren damals die Zeiten.
Ja, und hast du sie denn gefunden?
Nein, ich habe sie tatsächlich nicht gefunden, aber ich habe nachher mit ihr dann wieder, ich meine, es wäre Mail, es war nicht Post, nee. Das war, glaube ich, schon die Zeiten von Mail. Habe ich dann mit ihr Kontakt aufgenommen. Und tatsächlich ist ihr an dem Morgen, ging es ihr einfach nicht gut. Sie ist es war eine Amerikanerin, die nach Berlin angereist war. Und dann ist sie an dem Morgen aber nicht angetreten. Und konnte mich aber, damals gab es kein Mobilfon oder so, konnte mich nicht erreichen.
Das ist unvorstellbar.
Ja, unvorstellbar. Absolut unvorstellbar. Aber jetzt habt ihr noch nicht gesagt, der Gast.
Wir rechnen gerade noch, wie lange das her ist, wenn man kein Handy hatte.
Ganz schön lange, ja.
Ich erinnere mich nicht mehr daran.
Da gab es dich sehr wahrscheinlich noch gar
nicht. Na doch, schon in meiner Kindheit schon, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, mir würde eine ganze Reihe von Persönlichkeiten einfallen. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich eine herauspicken könnte. Teilweise sind es, glaube ich, auch so Idole, die ich einfach so persönlich habe, und teilweise sind sie auch international und dann natürlich entsprechend weiter weg jetzt von der deutschen Sport- oder Laufszene.
Aber du meinst nicht nur Laufidole, sondern allgemein?
Nö, also schon aufs Sportliche bezogen. Also ich bin großer Fan von Gwen Jorgensen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Triathletin. Mhm. Und sie ist natürlich weit weg jetzt von der deutschen, sowohl Triathlon als auch Laufszene. Aber ja, einfach so ein paar Menschen, die Sportlerinnen, Läuferinnen sind und eine super spannende Geschichte haben, wie ich finde. Viel kriegt man ja auch heutzutage einfach über Instagram, Social Media mit. Da ist es ja inzwischen super einfach so den Leuten auch auf ihrem persönlichen Weg zu folgen und nicht mehr nur zu sehen, ja okay, Platz X bei dem und dem Wettkampf, sondern man erfährt ja irgendwie über die sozialen Medien super viel über die persönlichen Hintergründe der Läuferinnen und Läufer und ja, von Läuferinnen und Läufern auf der ganzen Welt. Ja, irgendwie auch. Das macht es jetzt irgendwie so einfach. Aber da würden mir auf jeden Fall irgendwie ein paar Leute einfallen, mit denen es interessant wäre, mal zu sprechen. Aber dann müsste man die Podcasts ja auch auf Englisch führen und erstmal an diese Menschen herankommen.
Ich glaube, herankommen ist vielleicht gar nicht so schwer.
Und Podcasts auf Englisch führen auch nicht.
Ja, na gut, das ist relativ. Oh je. Ela, ist dir inzwischen jemand eingefallen?
Ich habe mich so angestrengt darauf konzentriert, euch zuzuhören, dass ich nicht weiter drüber nachgedacht habe.
Hanna, du sprachst es gerade jetzt die Triathleten an. Tatsächlich finde ich da auch ein paar Leute, Persönlichkeiten sehr interessant. Patrick Lange zum Beispiel, jetzt letztes Wochenende in Ruth leider gerade aussteigen müssen, hatte einen kleinen Unfall oder einen Tritt abgekriegt beim Schwimmen und hat dann Beschwerden gehabt. Aber das ist auch ein sehr interessanter Gesprächspartner.
Aber hatten wir nicht schon Patrick Lange?
Natürlich.
Schon zweimal.
Mit dir, Ela. Ja. Also auch da zum Beispiel fand ich es so interessant, weil ich kannte den recht gut, aber durch deinen Podcast habe ich Seiten an ihm kennengelernt, die ich nicht kannte. So, oder auch was du erzählst, was du gefragt hast, fand ich mega spannend.
Ich wahrscheinlich andere Sachen gefragt habe, als du das gemacht hättest.
Genau.
Ich frage mich halt immer, wie groß so die Überschneidungen sind zwischen unserem Publikum und TriathletInnen. Weil die Überschneidung gibt es ja auf jeden Fall. Aber letztendlich geht es dann einfach super viel ums Fahrradfahren und ums Schwimmen. Und irgendwie ist das ja schon eine ganz andere Welt.
Man muss dazu jetzt vielleicht wissen, dass Hannah Lindemann gerne Rad fährt und neuerdings auch Kraulschwimmen
ja.
lernt. Also ich glaube, die Überschneidung ist schon nicht so klein.
Ja, ich würde mich definitiv nicht als Triathletin beschreiben, aber ich denke, es gibt halt diese so bestimmte Überschneidungen oder viele Läufer, die auch Rad fahren und oder schwimmen.
Aber ich finde spannend, dass ihr jetzt jeweils also Menschen benannt habt, die im Sport auch sind. Mich würde es viel mehr interessieren, Leute in den Podcast zu holen, die auch laufen, aber sonst noch ganz viel anderes machen.
Ach so, darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht.
Da den Schritt hinzumachen. Also was weiß ich, Joschka Fischer. Fragen, wie kam es damals zur Wandlung vom Nichtläufer zum Läufer, zum Marathonläufer und zum Nichtläufer wieder?
Das ist spannend, da habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich neulich in einem Podcast auch so auf halbem Ohr mitgehört, dass Anke Engelke zum Beispiel auch.
Genau, habe ich auch gehört, ja. Ja.
Hin und wieder läuft oder regelmäßig läuft. Solche Leute wären natürlich auch super spannend. Annalena Baerbock hat, glaube ich, neulich auf Instagram ein Bild gepostet, wie sie zum Wahllokal gejoggt ist.
Boah, das finde ich auch natürlich.
Da gibt es, glaube ich, toll. Ja, eine Menge Leute, die man da.
Da finde ich so interessant, dass die das gar nicht mehr rauskehren oder diese Seite von sich gar nicht so zeigen. Ne, das auch bei, ich meine, Olaf Scholz hatten wir seinerzeit als Hamburger Bürgermeister auch mal zu Gast bei Einlauf mit, aber jetzt irgendwie, man sieht ihn nie joggen, da ist er, wenn er mal auf die Klappe gefallen war letztes Jahr. Wie bitte?
Stimmt, er war ja hingefallen. Ich wollte sagen, jetzt muss er ja ins Fußballstadion gehen.
Ach so, ja.
Stimmt.
Da hat man ihn gesehen.
Ja. Robert Habeck joggt auch, ne? Oder läuft. So hält sich auch fit. Das wäre ein interessanter
Interviewpartner. Ja, das wäre tatsächlich extrem spannend. Ja. So, ja. Ich bin gespannt, wo wir bei der 300. Folge sitzen.
Es gibt auf jeden Fall noch viele Projekte, Optionen, Gesprächspartner, wie wir gerade gelernt haben. Das finde ich aber auch faszinierend, dass uns ja die Themen nicht ausgehen. Ne? Also 300 zur Folge ist realistisch.
Ist realistisch in 4 bis 6 Jahren?
Ich wollte gerade sagen, wann wäre das denn ungefähr?
Ah, dann besucht ihr mich irgendwo im alten Teil. Ich komme dann damit zum E-Rollstuhl reingerollt. Vom Rollator bis zum E-Rollstuhl. Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Nein. Ja, wird spannend.
Oh, da erinnert mich hier auch, war auch eine Podcast-Folge, sehr interessant, mit dem 85-jährigen Focke Kramer. Ne?
Stimmt.
Der dreifach Weltrekordhalter.
Gar
bei
nicht
dem
so
waren
lange
wir zu
her.
Besuch, gar nicht so lange her, letztes Jahr gewesen. Ne? Also von wegen, das es gibt keine.
In seiner Küche?
Genau, in Bosau am schönen
mit seiner
See,
Frau, ne?
Mit seiner Frau, ja, die sich dann auch im Podcast dann spontan beteiligt hat, war mega interessant. Ich weiß heute noch, dass Ela Schweißperlen hatte von der technischen Bearbeitung, weil wir haben nur mit 2 Mikrofonen aufgenommen und dann kam irgendwann Fokkes Frau und dann erzählte, nein, das musst du anders erzählen. Und dann hatte ich so ein leichtes Fragezeichen, wie wir das jetzt im Podcast rüberbringen.
Naja, und auf die schiere Länge der Aufnahme war, ich sag einfach mal salopp, krass. Ich glaube, ich war mit dir direkt.
2 Stunden oder?
Ich weiß es noch.
Es war 3 oder 4 Stunden. Ich weiß noch, dass ich wirklich das aufgemacht habe und dann erstmal so impulsmäßig Urs schrieb. Alter Schwede, ihr habt ernsthaft 4 Stunden aufgezeichnet. Ja, habe ich mir natürlich alles angehört und dann etwas gekürzt, damit es einigermaßen fließend hörbar wurde. Aber das Geschirr geklappert tatsächlich. Da haben uns auch viele geschrieben. Können wir uns an dieser Stelle nochmal für entschuldigen. Ja. Martin, wenn du dann mit 85 besucht wirst, dann
klappert mein Gebiss höchstens.
Ja, aber Focke, also das muss man dazu sagen, 85-jährig und beim Laufen davor am Ufer des Plöner Sees, also der läuft ein 5er-Tempo.
Ja,
ne?
Ja, ja.
5 Minuten den Kilometer und bei den langen Laufeinheiten, die er macht zur Marathonvorbereitung, da sagt er so, ab 6 Minuten 30 Tempo wird's ihm zu langsam. Das macht er dann nicht. Ne? Und insofern entspannt sich dann also das Gespräch vom Trainings, von Geschwindigkeiten, ja, bis zur Vorkriegszeit so ein bisschen. Mega spannend, aber ich weiß, es war ewig lang, aber es war mega spannend. Zwischendurch gab es eine selbstgemachte Quiche mit selbstgeerntetem Gemüse aus dem Garten.
Das klingt hervorragend.
Essen während der Podcastaufnahme ist auch immer eine richtig gute Idee.
Deshalb auch Geschirrgeklapper, ja.
So, Puschel hoch, ne? Oder?
Das hört man im Podcast nicht.
Ach so.
Also man sieht sie im Podcast nicht. Man muss sich dann das Bild angucken mit unserem. Wir haben natürlich Dekoration, wer heute feiern. Genau, da machen wir jetzt gleich ein schönes Bild.
Ah, stimmt.
Von diesem Mikrofonständer zum Beispiel.
Aber habt ihr denn jetzt, hattet ihr noch eine Anekdote vorbereitet oder eine Geschichte, die ihr jetzt nicht losgeworden seid? Ihr habt euch ja bestimmt ausufernd auf diesen Podcast vorbereitet.
Ach so, was ich dir eben sagte, also was zum Sommer
passt. Was ich dir immer schon mal sagen wollte.
Was ich jetzt dir schon immer sagen Podcast. Wollte. Seinerzeit, nee, als wir die Redaktion in München hatten, waren wir in der Nähe von der Isar, vom Isarufer. Und dann sind wir also mittags in den Mittagspausen, damals auch schon immer regelmäßig gelaufen, meistens zu dritt. Und ich weiß noch, in diesem einen Hochsommer, es war so unendlich heiß, da kam Thomas dann aus seinem Büro schon umgezogen und meinte so, na, wo seid ihr denn? Wir wollen noch laufen. Ne? Und ich habe so rausgeguckt, bei über 30 Grad, stechende Sonne, naja gut. Dann sind wir runter zum Isarufer, sind dann Isar aufwärts gelaufen. Also wir waren damals in Solln, also in München, und sind dann Isar aufwärts Richtung Wolfratshausen. Und dann kamen uns immer schon diese Flößer entgegen, ne? So mit Blasmusik drauf und ein Fass Bier natürlich und dann irgendwelche Feiergesellschaften. Und irgendwann, also wir sind dann so 2-3 Kilometer flussaufwärts gelaufen, hat Thomas dann gesagt so, jetzt nichts wie rein. Und dann sind wir tatsächlich mit kompletter Laufmontur einfach in die Isar gesprungen und haben uns dann 3 Kilometer flussabwärts treiben lassen, genau wie die Flößer. Sind dann wieder ausgestiegen, pitschnass in die Redaktion zurück. Ich weiß so, die anderen Redaktionsmitglieder, die da bei uns in dem Verlagshaus waren, die schüttelten nur den Kopf. Erstens, als wir losliefen, dass man bei 35 Grad und praller Mittagssonne laufen kann. Und als wir dann also pitschnass aus der Isar zurückkamen, da hatten die, glaube ich, endgültig allen Glauben an uns verloren.
Ja, also und das haben wir dann auch eigentlich in dem Sommer noch ein paar Mal gemacht.
Das war regelmäßig.
Ich sag mal so, es ist heute ziemlich warm und die Elbe ist ja auch nicht so weit weg. Ja.
Aber die Elbe, da will man doch nicht reinspringen.
Traue ich mich ja auch nicht. Also Elbe würde ich mich nicht trauen. Ich glaube, das macht man auch nicht, ne? Sich treiben zu lassen. Doch.
Nee, treiben lassen nicht, auf keinen Fall.
Als Schwimmer, also du hast ja nicht übertrieben. Wir haben uns ja wirklich, so 3 Kilometer kann schon wirklich sein, da treiben lassen. Ja.
Ich glaube, dazu sind hier zu viele Containerschiffe.
Ja, nee, in der Elbe würde es man sicher nicht machen, nein.
Aber das bringt mich noch auf, dann ist wirklich Schluss. Eine Anekdote aus der Anfangszeit, aus dieser Zeit, aus dieser Redaktion in München-Solln, die bestand nämlich, die war in einem ehemaligen Zweifamilienhaus untergebracht. Also es war nicht ein klassisches Bürogebäude. Außer uns gab es dann noch eine Redaktion Color Foto, also ein Fotomagazin, das gemacht wurde. Wir waren mit Rannerswelt in der unteren Etage, also wie eine Wohnung war das mehr oder weniger geschnitten, in der oberen Etage Color Foto. Und da war jetzt gar nichts zugeschnitten auf eine sportliche Redaktion wie die unsrige. Mit anderen Worten, es gab überhaupt keine Duschmöglichkeit. Und als wir dann an unseren damaligen Herausgeber herantraten und sagten, also zu einer Sportredaktion gehört es auch, dass man dort Sport treibt und dass man sich auch duschen kann, das verstand der überhaupt nicht. Und dann haben wir aus dem Damen-WC haben wir eine Dusche gemacht. Da gab es so eine portable Duschkabine, die da reingebaut wurde, nicht von uns, sondern von einem bestellten Sanitär. Und die Herrentoilette war die gemeinsame Toilette für Damen und Herren. Und die Damentoilette war nur die Damentoilette. Und da es ein männlicher Herausgeber war, wussten wir auch, er würde niemals darauf kommen, dass wir in der Damentoilette eine Dusche hatten und man dort nicht auf Toilette gehen konnte.
Das ist ja exzellent. Geschichte kannte ich noch.
Herzlichen Dank heute noch an Susanne Kottrus damals, unsere einzige weibliche Mitarbeiterin, die überhaupt kein Problem hatte, als wir gesagt haben, Susanne, das Damenklo müssen wir leider verzichten, wir brauchen eine Dusche. Und die Susanne hat gesagt, ja, kein Problem, machen wir.
Naja, irgendwann hat dieser Herausgeber uns auch lieb gewonnen und dann haben wir dieses Geheimnis auch irgendwann dann mal gelüftet. Aber es ist wahr, so war es.
Ich hatte jetzt schon eine skandalöse Entdeckungsgeschichte erwartet. Nee, aber nein, okay.
Nein. Irgendwann haben wir das gelüftet, aber ja. Damals bin ich noch 2-mal am Tag gerannt.
Moins. Und die Alternative wäre ja auch gewesen, dass ihr den ganzen Tag verschwitzt.
Ja, genau.
Dort sitzt und.
Ja. Genau. Und man hatte einfach auch tatsächlich keine Erfahrung jetzt mit Special Interest Sportredaktion, dass die dann auch den Sport, über den sie schreiben, selbst treiben, teilweise exzessiv. Das war dann einfach nicht so gesetzt.
In der Nachbarschaft waren wir berühmt-berüchtigt, glaube ich, da. Ich kann mich auch erinnern, da haben wir nämlich angefangen, einmal Babyjogger-Tests zu machen. Da warst du auch noch mit beteiligt. Und da hatten wir dann, ich glaube, 6, 7, 8 Babyjogger im Hof aufgebaut. Und um das Fahrverhalten von Babyjoggern zu testen, haben wir dann immer mangels Baby, habe ich da Gehwegplatten vorne reingelegt.
Das stimmt.
Und dann sind wir mal einmal um den Block gelaufen.
Dann der nächste
Babyjogger mit 2 Platten. Standen 2 Nachbarinnen in der Hofeinfahrt, sahen mich da mit den Platten im Babyjogger vorbeilaufen. Im ersten Mal schüttelten sie so ein bisschen den Kopf. Beim zweiten Mal stoppten sie ihr Gespräch und beim dritten Mal sind sie ein paar Schritte zur Seite gewichen. Das war ein bisschen spooky.
Das war gehobene Wohngegend,
ja,
tatsächlich, und schräg gegenüber lebte, ja, wir hören gleich auf, ein Berliner Staranwalt. Und ich kann mich gut erinnern, ich bin eines Abends völlig neben der Kappe, bin ich mit meinem Fahrrad losgefahren von der Redaktion nach Hause und bin voll, ich weiß nicht warum, voll mit dem Fahrrad gegen dessen parkendes Auto gefahren. Aber wirklich komplett dagegen. Kratsch, pfft, Riesenkratzer drin und so weiter. Hab geklingelt, vorher wusste ich nicht, dass der ein Anwalt war. Hab geklingelt, hab gesagt, ey, Entschuldigung, ich bin hier voll gegen dieses stehende Auto gefahren. Ja, sind Sie alkoholisiert? Nein, ich trinke gar keinen Alkohol. Ah ja, und dann stellte sich raus, dass der Typ Rechtsanwalt und flog immer, pendelte zwischen München und Berlin. So, meine Güte, ja. So, Entschuldigung. Kannst auch rausschneiden.
Nee, das bleibt drin. Das ist eine gute Geschichte. Ich dachte nur eben bei deinen Gehwegplatten dran, dass man sich dann wahrscheinlich auch vorstellt, wie der Typ die Gehwegplatten abends ins Bett bringt. Deswegen habe ich so nach Luft geschnappt.
Oh je, ja. Stimmt, ja, hat man gedacht, sehr wahrscheinlich.
Ja, Verzeihung, das war ein sehr unqualifizierter Kommentar.
Nein, davon gab es ja auch mehrere jetzt im Podcast.
So. Ja, Hanna, was sagen wir dazu?
Ja, sehr amüsant. Das Ganze, Geschichten, die ich alle noch nicht kenne. Ich freue mich sehr, sie jetzt gehört zu haben.
Ja. Ab ins Archiv, denke ich mal.
Ja, genau.
Ja, die Herburger Geschichte. Ich gucke mal, ob ich die finde, tatsächlich.
Dann machen wir jetzt noch unser Foto.
Ja.
Und
auf weitere
überlegen.
150.
Auf weitere 150 und vielleicht machen wir demnächst noch eine weitere Anekdotenfolge. Ich glaube, es gibt derer noch viele und es waren ja jetzt
Aufklärungsbedarf.
Ja, und es waren ja jetzt auch doch nicht alle da. Wir hatten ja schon Heinrich und Micha hier zu Gast letzte Woche, aber ein paar Leute sind heute dann doch spontan noch ausgefallen. Also ja, Fortsetzung folgt.
Bleibt uns treu.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Nein, noch nicht ganz tschüss. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, dass ihr die Geschichten von Heinrich und Michael ja noch gar nicht gehört habt. Das stimmt, wir haben nämlich die Reihenfolge dann doch ein kleines bisschen geändert. Und diese beiden Highlights kommen jetzt hier noch für euch. So, genau, jetzt rede ich die ganze Zeit schon, aber eigentlich sollt ja ihr beide erzählen. Aber gesagt, wir feiern mit Geschichten und zwar unseren persönlichen Highlight-Geschichten aus der Zeit bei Runner's World.
Die Zeit bei Runner's World ist natürlich
lang.
Lang, nicht für jeden von uns, aber eben, ich meine jetzt auch, was das Heft angeht, was die Marke angeht, bestehen wir schon ein bisschen länger als der Podcast. Wir haben den 150. Podcast, aber auch schon, ich weiß gar nicht was, 15 Jahre Runner's World oder noch viel mehr, 25, 35.
Das haben wir doch auch schon gefeiert, mit so einem goldenen Heft, ich erinnere mich. Und das ist auch schon wieder Jahre her.
Ach, die Zeit rinnt. Mein Highlight in der Runner's World Geschichte, also soweit ich sie erlebt habe, war eigentlich im Jahr 2016, im Herbst 2016. Da habe ich das Interview gemacht mit Sabrina Mockenhaupt. Da könnte man sagen, naja, Sabrina Mockenhaupt, ja doch, immerhin. Also damals die bedeutendste Läuferin im Land. Für Runner's
World. Ich hoffe, sie hört das nicht. Das klingt ein bisschen despektierlich.
Ich glaube ziemlich sicher, dass sie das hört.
Moment.
Hallo.
Welcher Teil war jetzt despektierlich?
Naja, immerhin. Ist auf einer Mockenhaupt.
Okay, das immerhin streichen wir. Nein, so war das nicht gemeint.
Da kommst du jetzt nicht mehr raus, Heinrich.
Ich glaube schon.
Nein, sie war die total die Größte. Und es war überhaupt keine Frage, dass sie eben irgendwie immer mal wieder auch auf dem Titel von Runner's World war. Aber für uns war das irgendwie schon auch eine Zeit des Umbruchs, weil wir mehr und mehr feststellten, dass wir nicht mehr so sehr das Heft rückwärtsgewandt machen können mit Laufreportagen, mit Berichten von irgendwelchen Marathons, die dann, bis das Heft erscheint, eben irgendwie vor 2,5 Monaten stattgefunden haben, dass wir wir hatten langsam das Gefühl, wir sind zu alt mit dem Heft, zu inaktuell gegenüber Online- oder gar mobiler Berichterstattung und hatten Angst, dass unsere Leser nicht mehr glücklich werden, wenn sie das Heft aufschlagen und das Gefühl haben, das ist ja gar nicht aktuell und wir müssen uns was Neues ausdenken. Und da hatten wir eben die Idee, wir probieren mal etwas, was wir bis dahin einfach noch nicht gemacht haben. Und
es war dann was ganz Neues, dieses Interview zu machen.
Genau, und dieses war das erste Interview in einer Reihe, die wir eigentlich dann erst nach und nach verstetigt haben, aber inzwischen machen wir es Heft für Heft. Die Idee war eben, wir gehen zu den Stars nach Hause. Und so steht es jetzt auch auf dem Heft vom November 2016. Mocky privat. So lebt die beste Läuferin Deutschlands. Und das war eben der Gedanke. Also wir machen es eben wie der Boulevard damals sozusagen. Wie die Bunte. Wir gucken mal hinter die Kulissen. Wir kennen diese Stars ja alle persönlich eben von durch unsere Arbeit. Und wir nutzen das mal und fragen sie, ob wir nicht einfach mal zu ihnen kommen können und mit ihnen sprechen können. Und nehmen einen Fotografen mit, der dann eben hinter die Kulissen schaut und eben sich in der ganzen Wohnung, im ganzen Haus umguckt, im Keller und in der Garage und guckt, was er so findet. Und machen davon Fotos und machen damit irgendwie eine möglichst große Geschichte und schauen mal, wie man denn als Läufer eigentlich noch so ein Privatleben hat.
Erinnerst du dich noch, wer damals die Idee hatte? Zum Mocky nach Hause zu gehen?
Ja, das war nun tatsächlich ausgerechnet ich. Also diese ganze Idee, eben irgendwie diese Home Stories zu machen, haben wir gemeinsam entwickelt. Aber ich glaube, ich hatte damals die Idee, eben zu sagen, wir machen das mal wirklich zu Hause. Deshalb bin ich dann auch selber dahin gefahren, nach Stuttgart geflogen, irgendwie verflixt tatsächlich geflogen. Ja, heutzutage würden wir das, glaube ich, wirklich mit der Bahn machen. Stimmt das? Doch, wir sind geflogen, Markus Vogel und ich. Ach ja, unser Hausfotograf Markus Vogel, toller Fotograf. Haben sie dort besucht, da war sie gerade erst frisch eingezogen mit ihrem Mann. Den hat sie kurz danach erst geheiratet und hat uns eben irgendwie ganz ihr neues Heim gezeigt. Am Fuß der Schwäbischen Alb. Herrlich eben irgendwie gelegen, direkt dahinter die Obstbäume, die Obstgärten und dann eben irgendwie die Berge, super Laufterrain, haben wir uns natürlich dann auch noch angeguckt mit ihr zusammen. Sie hat uns gezeigt, wo sie trainiert, wie sie lebt, wie es in ihrem Haus aussieht und drumherum. Und so machen wir es seitdem Monat für Monat eigentlich. Und
was hat dich da am meisten überrascht?
Naja, überrascht einerseits natürlich, wie es sich anfühlt, also bei den Leuten zu Hause zu sein. Und dann auch, was es irgendwie doch für ein Zwiespalt ist, für die Personen, sich da so zu öffnen. Und das war auch irgendwie schon zu spüren, dass es das erste Mal ist. Wir konnten noch nicht vorzeigen, wie so eine Geschichte dann aussehen kann. Und dass es natürlich auch gar nicht also, dass man darüber sprechen kann, erstens, was man zeigt und was man nicht zeigt und auch, dass da nicht Sachen auftauchen, die irgendwie komisch sind, sondern dass es sich auch gut anfühlt, eben irgendwie seinen Kleiderschrank zu öffnen sozusagen. Und Mocky ist nun natürlich auch noch eine ganz besondere Person, die immer ihr Herz auf der Zunge trägt und auch immer dazu neigt, eben viel zu offenbaren von sich selbst. Das hat sie dort auch getan. Und aber da sie noch nicht so genau wusste, wie das dann hinterher aussieht, also ist sie noch, also in dem Moment hat sie gar nicht so sehr damit gehadert, aber schon ein paar Tage später dachte sie so, oh Gott, was habe ich da erzählt? Und das muss ich doch irgendwie alles lieber mir nochmal genauer angucken und zurückziehen. Und wollte zuerst die Bilder auch gar nicht unbedingt so publiziert haben. Und das ging so ein bisschen hin und her.
Welche Info hat sie nicht so gerne abgedruckt gesehen?
Ja, vor allem das Private. Also das, da hat sie viel erzählt. Sie hat eigentlich die ganze Trennungs- und Frischverliebungsgeschichte eben irgendwie sehr detailliert erzählt. Und da haben wir länger darüber gesprochen, was sie davon dann drin haben will und was nicht. Und das ist natürlich auch sehr verständlich. Das war dann auch noch eine ganz besondere Situation in ihrem Leben. Also insofern irgendwie doppelt spannend für sie selbst und auch für uns. Und es gibt natürlich andere Lebensgeschichten, die dann nicht so markant sind und wo man vielleicht nicht so einen besonderen Moment im Leben erwischt. Das war hier doppelt naheliegend für uns in dem Augenblick zu Sabrina Mockenhaupt gehen zu wollen, weil sie eben erstens ohne Ende bedeutende Läuferin ist, aber eben auch noch gerade an einem Wendepunkt in ihrem Leben stand und sich in dem Augenblick gerade auch vorgenommen hat, nochmal anzugreifen und es nochmal wirklich zu versuchen, aber eben gleichzeitig auch diesen privaten Wechsel gehabt hat. Und das Glück hat man natürlich nicht immer, dass die Lebensgeschichte auch so viel hergibt. Aber für uns als Marke oder eben gerade auch für das Printheft ist es, glaube ich, eine tolle Bereicherung gewesen, jetzt im Heft immer eine Geschichte zu haben auf meistens 10 Seiten, wie man sie im Internet oder gar auch im mobilen Internet eigentlich gar nicht machen kann und nicht findet. Das ist also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für uns als Heft, dass wir da eben diese Star-Porträts haben, die Stars ganz privat mit Bildern, die eigentlich auch nur in der Größe und in der Summe im Heft irgendwie wirklich was Tolles ergeben.
Das beeindruckt mich ja jedes Mal, jedes Heft aufs Neue, dass wir wieder jemanden finden, zum einen, den wir vorstellen, und zum anderen, dass der oder diejenige uns wirklich so hineinlässt in die eigene Privatsphäre, ne?
Micha, du hast ja auch schon mal das ein oder andere Porträt geschrieben. War das 2. Denn für dich? Das eine und das andere.
Genau, das eine und das andere.
Auch schon geschrieben? Ja. Ist eins davon vielleicht auch dein Highlight oder hast du ein ganz anderes?
Nee,
ich sehe da so einen Zettel.
Da sind auch witzige Dinge passiert, als ich Haftung Weldei und, was war das andere? Frank Schauer, genau, als ich Frank Schauer besucht hatte. Das ist aber zu peinlich.
Bitte, das möchte ich genau jetzt
nicht. Nein, das kann ich ja nicht erzählen. Das
Outtakes,
das Geheimnis von Markus Vogel, Frank Schauer und mir. Aber das andere ist auch ein bisschen peinlich und das erzähle ich aber gerne.
Das ist jetzt das Highlight?
Das ist eins meiner Highlights, ja genau. Ich wurde zum UTMB in die französischen Alpen eingeladen von Brooks 2022, als sie den neuen Caldera 6 vorgestellt haben. Verdrehe nicht so die Augen, das bisschen Product Placement mag sein. Und
schneiden wir alles raus.
Ich hatte eine ähnlich schlechte Anreise und zwar ging das irgendwie über Frankfurt also von Hamburg nach Frankfurt mit dem Flug und dann nochmal nach Genf sind wir dann geflogen und dann nochmal hatten wir auch einen Shuttle bis nach Chamonix. Also,
23 Stunden Reisezeit.
So ungefähr und die CO2-Bilanz war auch nicht okay für ein Outdoor-Event, aber egal, ich kam dann irgendwann an. Jedenfalls gab es dann erstmal so eine Aktivierung und dann haben wir aber auch das Rennen verfolgt, den UTMB selbst, also das Hauptrennen über knapp 180 Kilometer. Und geplant war, dass wir in einer kleinen Gruppe mit Brooks Gastgebern uns selber so ein bisschen in den französischen Alpen auf den Trails bewegen können, um dann irgendwann an die Strecke zu gehen, wenn die Stars 7 Kilometer vor dem Ziel selber über den letzten Berg drüber laufen.
Jedenfalls sind wir dann den Berg hochgelaufen. Es hat auch mega Spaß gemacht. Wir hatten ganz tolles Wetter, waren dann an so einem beeindruckenden Bergsee angekommen und schauten dann mal auf die Uhr und haben dann so gerechnet, so, die müssten jetzt so in einer halben Stunde kommen. So, und weil wir nicht genau wussten, wie lange wir dann wieder runter brauchen, haben wir ordentlich Gas gegeben auf so einer, weiß ich nicht, auf so einem breiten Forstweg, ne? Der aber sehr geröllig war. Und am Anfang ist es mir total schwer gefallen. Ich war sehr langsam unterwegs. Die anderen zogen so davon. Und dann habe ich irgendwann erkannt, man darf einfach am Berg nicht bremsen, sondern muss einfach laufen lassen. Das ist einfach viel gelenkschonender. Und es braucht natürlich trotzdem erstmal ein bisschen Überwindung. Aber dann kam ich rein, bin den Berg so runtergelaufen und habe dann auch zu dem Vordersten von unserer Gruppe aufgeschlossen. Und der ist dann von dieser breiten Forststraße runter und dann so einen Abhang runter. So wirklich so den letzten Stich runter, bevor wir an der Strecke gewesen wären. Und ich habe mir gedacht so, nee, das ist mir zu riskant. Bin dann außenrum den etwas längeren Weg, quasi die Haarnadelkurve, die Serpentine noch zu Ende gelaufen und wollte da aber genauso schnell sein wie er auf dem geraden Stich runter. Und habe dann nur geguckt, wo ist er? Und dann hat es mich halt brutal reingezwiebelt. Es hat mich rausgehoben, ich bin auf den Knien und auf den Handflächen gelandet, hab mir alles aufgeschürft, hab die Uhr, irgendwie hatte ich dann plötzlich die Uhr in der Hand, aber ohne Armband, also es war irgendwie so schrecklich, aber das Adrenalin im Körper hat mich dann wieder aufgerichtet. Ich wurde dann direkt, weil da halt auch so die letzte Versorgungsstation des Rennens war, von einer Sanitäterin dann versorgt.
Blutend.
Ja, blutend. Also immerhin musstest du nicht mit dem Helikopter abgeholt werden.
Nein, glücklicherweise nicht. Ja, und dann kam ich dann doch noch rechtzeitig. Als Kilian Jornet als erster des Rennens dann vorbeiguckte, war ich wieder versorgt und aber an der Strecke.
Ansonsten habt ihr diese Stars überhaupt rechtzeitig noch, konntet ihr sozusagen mit ihnen einlaufen, du natürlich nicht, aber die anderen?
Nee, es war gar nicht geplant, dass wir mit ihnen einlaufen, sondern dass wir sie nochmal am letzten Berg sehen und uns da einen Überblick verschaffen, wie ist die Rennsituation. Kilian Jornet hat da das ganze Rennen über eigentlich angeführt und hat es dann auch eben am letzten Berg nicht mehr verloren. Aber zum Zieleinlauf waren wir dann nicht mehr rechtzeitig unten im Ort. Aber das war auch gar nicht der Plan.
Und du lagst ohnehin im Sunny-Zelt?
Nee, ich bin dann...
Da gab es die besten Getränke.
Ich bin an den Berg an einer anderen Stelle auch runtergelaufen. Und da ist mir dann auch 2 oder 3 Mal das Fußgelenk so richtig weggeknickt. Und ich dachte mir so, ey Bro, jetzt musst du aber mal wirklich langsamer machen. Du hattest schon genügend Wunden für heute.
Also ich frage nochmal rück, das ist dein Highlight gewesen,
das
ja?
Das ist eins meiner Highlights. Weil, ja, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, ne? Wenn man so in der Natur läuft und so vollgepumpt ist mit Adrenalin, weil halt jederzeit auch irgendwie was passieren kann. Aber man dann trotzdem so seine Grenzen austestet und guckt, wie schnell kann ich laufen, dass es gerade noch so kontrollierbar ist. Das sind dann so Momente, die bleiben einfach total hängen. Und zur Ehrenrettung, es war nicht der Caldera, in dem ich gefallen bin, sondern ich hatte zu der Zeit einen anderen Schuh getragen von einem anderen Hersteller.
Den du jetzt aber nicht nennen möchtest.
Ich erinnere mich tatsächlich einfach nicht daran. Oh. So, und das ist ganz generell ein Highlight, aber eben auch alle Ausprobierts, die wir im Heft haben. Die erfahrenen LeserInnen unserer Printausgabe kennen die Seite. Wir versuchen jetzt ja schon im 120., 125., 130. Versuch, jeden Monat irgendwas Außergewöhnliches aus. Und die Seite lese ich immer als allererstes, wenn unser Heft erscheint.
Ja, dann müssen wir nur hoffen, dass uns da immer wieder was Neues einfällt. Ideen sind übrigens sehr willkommen. Falls ihr irgendetwas habt, was wir unbedingt mal ausprobieren müssen, schickt uns gerne eine Nachricht. Und naja, dann, wir haben natürlich noch ein paar Pfeile im Köcher.
Hoffentlich. Ja, toll, dass ich in dieser Folge dabei sein durfte, wo die Podcast-Begründerin Ela die Gastgeberin war und Heinrich die Kategorie des Homeporträts erfunden hat und vorgestellt hat.
Ja gut, dann sind wir eigentlich schon fertig für jetzt. Ihr kriegt da leider nicht mit, was die anderen sagen werden. Ich danke euch für jetzt.
Nichts zu danken, Fortsetzung folgt.
So ist es.
Ja, so ist es. Die Fortsetzung folgt.
Aber nicht mehr in dieser Podcast-Folge. Die ist nämlich jetzt wirklich fast zu Ende. Was bleibt nämlich noch zu sagen? Hört unbedingt auch wieder in der nächsten Folge rein. In dieser haben ja wir Jubiläum gefeiert. Und in der nächsten Folge gibt's ein anderes Jubiläum. Mehr verrate ich aber noch nicht. Dafür müsst ihr eben schon selber reinhören. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert uns sehr gerne. Und lasst uns auch gerne viele Sterne da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Nun aber wirklich tschüss für heute und bis zum nächsten Mal hier im Runner's World Podcast.